Das heutige Thema rankt sich auch um diese Aussage, die wir eben per Lied gesungen haben. Wenn man die Taten Gottes sieht, muss man ihn erkennen und sagen, wie groß bist du. Wenn man die Taten Gottes sehen will. Nicht alle wollen sie sehen, sie verschließen ihre Augen dafür, weil sie nicht durch Jesus Christus gelenkt werden wollen. Sie wollen ihren eigenen Gedanken, wie es die Schrift sagt, nachgehen. Sie möchten tun, was sie sich vorgenommen haben. Aber all dies tun ohne den lebendigen Gott führt ins Verderben. Ich lese heute die Verse 18 bis 21a aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Keine Entschuldigung für Unglauben. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben, dieweil sie wussten, dass ein Gott ist. Der Apostel Paulus begründet somit in diesem Brief die Rechtfertigung, die notwendige Rechtfertigung der Menschen, Rechtfertigung von der Schuld, vom Tod, weil es einen Gott gibt. Gäbe es keinen Gott, brauchen wir keine Sündenvergebung. Gäbe es keinen Gott, brauchen wir keine Versöhnung. Dann sind wir Menschen die Größten. Alles, was wir tun, ist richtig. Alles, was wir tun, ist erlaubt, weil es ja keinen Maßstab über uns gibt. Wir sind unser Maßstab. Aber weil es diesen Schöpfer Gott gibt, der sich beweist in seinen Werken, wird der Mensch in das Licht dieses Schöpfers gestellt und merkt, dass er keine Chance hat, mit ihm zu leben. Dass er durch und durch verderbt ist, dunkle Punkte in sich beherbergt und nicht in die Sonne schreiten kann. Er würde verbrennen. Aber er bemerkt dann auch, dass er verbrennen muss, weil er vor dem Schritt in die Sonne nicht bewahrt wird. Jeder Mensch muss vor Gott erscheinen, diesem Schöpfer. Und wenn er nicht gerechtfertigt ist durch das Blut des Lammes Jesu Christi, wird er zuschanden. Darum also auch diese Verse am Anfang des Römerbriefes, um deutlich zu machen, niemand wird eine Entschuldigung haben, wenn er Gott ignoriert. Niemand wird sich entschuldigen können für sein Wesen, wenn er vor Gott erscheinen muss. Niemand wird sagen, er hätte nichts gewusst von dem Weg Gottes mit ihm, sondern Gott selbst hat sich dem Menschen offenbart. Alle Menschen, und das ist die Erkenntnis, die frei werden soll unter uns, unter den Nationen, unter allen Menschen, alle sind vor Gott schuldig geworden. Schuldig geworden, weil sie alle mit Sünde behaftet sind. Die geerbte Sünde, die Erbsünde und die eigene. Im 5. Kapitel, Vers 12b, schreibt der Apostel Paulus, der Tod ist ja zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Es ist ja ein schweres Wort, das anzunehmen. Ich habe das manchmal im seelsorgerlichen Gespräch, der Mensch will gar kein Sünder sein. Er will gar nichts falsch gemacht haben. Er rechtfertigt sich ständig und sagt, der andere war schuld. Oder ich habe es doch gut gemeint. Es fällt dem Menschen schwer zu erkennen, dass er ein Sünder ist. Das anzunehmen, das demütigt ihn sehr. Und wenn ich dann manchmal sage, nur der tiefe Bußweg ist der Weg zum Herzen Gottes, dann schüttelten sich manche, weil sie das nicht wollen. Wieso? Warum so tief Buße tun? Ich bin doch nicht so schlecht wie der andere. Der andere ist schlecht, ja, das erkenne ich. Aber ich? Das ist so schwierig, ja. Aber hier steht eindeutig, der Tod ist zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und Sünde ist schwarz wie die Nacht. Ob das nun eine, zwei, drei, vier Sünden sind. Ob jemand sagt, ja, ich habe doch keinen Tod geschlagen, trotzdem ist er schwarz wie die Nacht. Vor Gott ist er schwarz wie die Nacht. Da ist gar nichts Gutes an ihm, kein heller Fleck. Darum sind alle Menschen eingeladen, durch Glauben an das Werk Gottes, an Gottes Möglichkeiten, die wir gar nicht haben, die Wege Gottes anzunehmen, die er vorgeschlagen hat, die er bereitet hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, zurückzukehren in das Leben des Lichtes. Glaube und Vertrauen zu Gott in Jesus Christus allein bringt Erlösung von der trennenden Sünde. In Johannes 3, Vers 18, wir kennen ja den Vers 16 auch, wo es ja von der Liebe Gottes heißt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das kann man auch so ganz schnell reden. Aber was das bedeutet, darüber muss man immer erst nachdenken. So wie von Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Ja, der hat ihn halt geopfert. Was aber da drin vorging, diesen Sohn loszulassen, diesen Sohn auf den Altar legen zu sollen, das Messer zu zücken, ihn zu töten und dann zu verbrennen, das ist eine gewaltige Sache des Herzens und des Entschlusses, Gott zu gehorchen. Gott hat uns so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann heißt es in Vers 18a, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Mit anderen Worten, wer nicht an ihn glaubt, der wird gerichtet. Ja? Das soll hier deutlich werden. Gott offenbart sich dem Menschen, damit er glaubt an das Werk, das Gott in Jesus getan hat und nicht gerichtet wird. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, die Verurteilung des Menschen wegen seiner Sünde findet dann nicht mehr statt, weil der Mensch Gott liebt und ihm Recht gibt, sich beugt unter der Aussage, du bist ein Sünder, du bist schwarz wie die Nacht, dir muss geholfen werden. Ja, Herr, mir muss geholfen werden. Durch Jesus Christus. Und dadurch werde ich gemeinschaftsfähig mit dir. Ungerechtigkeit, und das sagt uns die Heilige Schrift hier auch, Ungerechtigkeit verlangt nach Bestrafung. Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Der Zorn Gottes wird offenbart über alles gottlose Wesen. Gottloses Wesen ist Ungerechtigkeit, ist nicht in den Bahnen Gottes gerecht, sondern arbeitet gegen Gottes Willen. Und da muss der Zorn offenbar werden über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in dieser Ungerechtigkeit mit Absicht aufhalten und verdrängen. Denn die Sünde kann nicht vor Gottes Augen bestehen. Auch das sündige Leben und Wesen hat keine Kraft des Bestandes vor dem Angesicht Gottes. Das sind so tiefgreifende Aussagen und Wahrheiten, die man nicht gern hört. Die Leute dichten ja Lieder, auch bei dem Tanz, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist ein Wunschdenken. In Wahrheit, sie möchten schon in den Himmel. Das ist nicht nur ein Spottlied. Aber sie möchten etwas Gutes an sich finden und finden es nicht. Gottes Zorn als Gericht über die Ungerechtigkeit der menschlichen Natur durch die Sünde musste sich entladen und hat sich entladen in dem Opfer und über dem Opfer Jesu am Kreuz. Dort entlud sich sein gesamter Zorn über die Ungerechtigkeit. Darum heißt es von dem Herrn Jesus, Jesaja 53,3, er war der Allerverachtetste. Er war nicht nur verachtet, sondern der Allerverachtetste, weil er den gesamten Zorn, der über alle Menschheit ausgegossen werden musste, erduldete. Er war der Allerverachtetste. Die Strafe lag und liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das gerechte Gericht musste sich also über Sünder entladen, weil sich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nicht miteinander verbinden lassen, so wie Heiligkeit und Unheiligkeit nicht zusammengebracht werden können. Sie stehen immer gegeneinander. Reinheit und Unreinigkeit geht nicht parallel mit oder miteinander zusammen, bleibt immer getrennt. Die Ungerechtigkeit muss also abgewiesen und gestraft werden. Das soll hier deutlich werden. Gott kann keine Gemeinschaft mit Unreinheit, mit Unheiligkeit, mit Ungerechtigkeit pflegen. Darum lesen wir auch das, was der Herr dem Apostel Petrus offenbart hat, in 1. Petrus 1, 15. Nachdem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel. Denn es steht ja geschrieben, ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig. Das heißt also, Gott kann sich nur mit Heiligkeit, weil er selber heilig ist, zusammentun. Er kann sich nur mit Gerechtigkeit zusammentun. Er kann sich nur mit Reinheit zusammentun. Mit allem anderen kann er keine Gemeinschaft pflegen. Hier merken wir, wird der Ruf nach Buße und nach Versöhnung wach. Und das ist auch Gottes Absicht. Er will es ja nicht nur feststellen, dass es so ist, keine Gemeinschaft mit der Ungerechtigkeit zu haben, sondern er hat ja einen Weg bereitet, auf dem erneute Gemeinschaft nötig und möglich ist. Nur der Mensch soll es erkennen. Durch den Sündenfall ist allen Menschen das sündige, totgeweihte Leben und Wesen zuteil geworden. In Römer 5, Vers 12a, wir haben ja schon den zweiten Teil davon gelesen, steht: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen durchgedrungen. Zu allen. Alle sind das gleiche Kaliber geworden, nämlich Todgeweihte. Die Sünde hat sich somit das Endurteil Gottes über den fleischlichen Menschen gesucht und hat sie hervorgebracht. Die Sünde hat gleichermaßen gesagt, ich verdiene Zorn, ich verdiene Verurteilung. Alle Menschen sind nun aufgerufen, das zu bekennen. Ich verdiene Zorn, ich verdiene Verurteilung, wenn ich auf mich blicke. Aber wenn ich dann auf den Herrn blicke, auf den lebendigen Gott, dann ruft er mir zu, ich bin barmherzig. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. In 1. Mose 6, Vers 13 könnten wir gerade sagen, hat Gott diese verzweifelte Aussage über den Menschen gemacht. Im Blick auf die Sünde und den Zorn, den er ausgießen muss dafür, da heißt es, alles Fleisches Ende ist für mich gekommen. Fertig, aus. Da ist nichts mehr zu wollen. Die können wir nicht mehr reparieren. Ihr Ende ist vor mir aufgetaucht. Alles kaputt. Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen. Und in Vers 3, denn sie wollen sich nicht mehr strafen lassen. Mit anderen Worten auch, es geht auch gar nicht mehr. Der Mensch kann aus sich heraus überhaupt gar nicht mehr verändert werden und er kann auch letztlich nicht durch gute Anweisungen, durch die Gebote Gottes verändert werden. Geht nicht mehr, muss was Neues sein. Das Ende des Fleisches ist ja gekommen. Darum, Gerechtigkeit ist nur durch ein stellvertretendes Opfer möglich gewesen und nötig geworden. Die Sintflut, so lesen wir weiter in diesem Abschnitt, sollte ja als Gericht über das sündige Fleisch, über das Ende dieses Fleisches nicht mehr kommen, sondern die Abwendung des Menschen von der Sünde, Herausreißung von der Sünde durch Glauben an Jesus Christus war angesagt. Die Ungerechtigkeit, so lasen wir es ja auch, steht immer und arbeitet gegen die Wahrheit. Das Zornesgericht Gottes bleibt dort bestehen, wo das Angebot der erlösenden Gnade in Christus nicht angenommen wird. Wir können sagen, im Sinne unseres Textes, nicht gewollt wird. Die in Sünde verharrenden Menschen sind nicht nur der göttlichen Gnade gegenüber passiv, sondern sie widerstehen ihr aktiv. Sie widerstehen aktiv der Wahrheit durch ihr Wesen der Ungerechtigkeit. Nochmal in Vers 18b vom Römer 1. Die Wahrheit in Ungerechtigkeit durch ihr ungerechtes Wesen aufhalten. Sie lassen sie nicht zu. Sie stellen immer das sündige Leben dagegen. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Es werden Gesetze erlassen, die Sünde erlaubt und Sünde legitimiert. Setzen wir gegen die Wahrheit. Das ist das. Die Ungerechtigkeit hält für den einzelnen Menschen die Wahrheit auf, weil er die Ungerechtigkeit dagegen setzt, die Sünde aktiv dagegen setzt. Wir lesen das ja auch in diesem Gleichnis, das der Herr Jesus gibt von diesem edlen Mann im Lukas-Evangelium, der über Land zieht und nach einer Weile wiederkommen möchte. Er teilt ja einige Güter aus, damit die Menschen damit etwas tun sollten. Und dann sagten die Bürger der Stadt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wir sind aktiv dagegen. Wir haben unseren eigenen Plan. Wir haben unsere eigene Vorstellung. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das ist hier gemeint, dass sie in Ungerechtigkeit die Wahrheit aufhalten, für sich persönlich und wenn es möglich ist, auch für den Nächsten. Die Sünde im Menschen will also dem Anspruch der Wahrheit Gottes niederhalten, diesen Anspruch niederhalten, also so heißt es wörtlicher übersetzt, runter, zurückhalten, zurückdrängen. Die Sünde sagt, nein, komm mir nicht zu nahe mit der Wahrheit, komm mir nicht zu nahe mit der Gerechtigkeit, dann müsste ja vielleicht mein Leben verändert werden. Nein, höre nicht darauf. Schon im Paradies, sollte Gott gesagt haben, höre nicht darauf. Die Sünde wehrt aktiv die Wahrheit ab. So kann das manchmal auch im eigenen Leben zugehen. Wenn man sich nicht beugt vor dem lebendigen Gott, dann arbeitet man bewusst gegen die geoffenbarte Wahrheit, die man gelesen hat. Man wehrt sich dagegen. So darf es nicht sein. Sagte mal ein Musikerkollege, der Ingrid da auch begleitete, korrepetierte, der sagte, wenn das so ist, das ist aber unbequem. Er ging in die Kirche, aber das ist unbequem. die Heilige Schrift so zu nehmen, wie Gott sie geoffenbart hat. Gegen diese unbequeme Wahrheit muss ich anstehen. Auch heute wird also die Sünde legalisiert. Die Gewohnheit des sündigen Fleisches will behalten bleiben. Die Gewohnheit will nicht aufhören, weiter zu sündigen. Daher muss sie den Versuch unternehmen, Gott und Gottes Wahrheit zu verleugnen. Lesen wir auch im Judasbrief, im Judas Vers 4. Es sind etliche Menschen nebeneingeschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist solches Urteil. Sie sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen dabei Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Das heißt, das sind Menschen, die auf der einen Seite wohl erkennen, dass es einen Gott geben muss, aber sie arbeiten für sich aktiv dagegen. Sie verleugnen den Anspruch Gottes auf ihr Leben. Sie diskutieren vielleicht über Gott, aber sie lassen Gottes Rede nicht an sich wirken. Mitten in der Gemeinde gibt es das. Religiöse Menschen. Sie sind auch innerlich gegen Christus. Denn wenn sie für Christus wären, müssten sie mitgekreuzigt sein. Und das wollen sie nicht. Paulus schreibt einmal im Galaterbrief, dass das Fleisch gekreuzigt ist und die Welt ihm auch gekreuzigt ist. Auch in 2. Petrus 3, Vers 5 können wir in diesem Zusammenhang Folgendes lesen. Das sind ja alles so Stellen, die aufzeigen, was hier für ein Aufbegehren gegen Gottes Angebot, der sich wirklich erzeigt als der lebendige Gott, geschieht. 2. Petrus 3, Vers 5. Aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Also hier wird deutlich gesagt, nicht? Also der Vers vorher lautet so, sie sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Gibt keinen Gott. Aber dann heißt es, aus Mutwillen wollen sie das nicht wissen. Mit Absicht. Sie wehren sich mit Absicht dagegen. Das ist genau das, was in Römer 1 auch steht. Sie wollen aus Mutwillen nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Gottes Wahrheit verleugnen sie. Es darf weder Gott noch dessen Wahrheiten und Wahrheitsanspruch geben. Denn sonst würde ja offenbar, dass der Mensch von dem Schlechten, von der Sünde geprägt ist und Befreiung braucht. Es darf den Wahrheitsanspruch Gottes nicht geben. Denn dann erkenne ich ja, dass ich untauglich bin. Und wer will das schon sein? In der Welt ist doch ein Rangen und Ringen darum, der Beste, der Größte zu sein, der Anerkannteste zu sein, auf den man hören soll. Man hört im Radio nicht von großen Leuten, dass sie sagen, dass sie die Schlechtesten sind, dass sie so viel falsch gemacht haben. Das sagt keiner. Ich meine, das müssen sie auch uns nicht sagen, das sollen sie Gott sagen. Ja? Sondern sie heben ihre Leistungen, ihre Qualitäten hoch und alle sollen auf sie hören. Darum diese Verdrängung, damit nicht offenbar wird, dass Befreiung nötig ist. Satan wehrt sich und alle, die der Wahrheit nicht glauben wollen, wehren sich auch gegen den einen Gott und Schöpfer aller Dinge. Das meint ja auch Paulus, wenn er im 2. Thessalonicher Brief im 2. Kapitel Folgendes schreibt, in Vers 10, dass ja und Vers 9, dass der Satan, dass der Herrscher dieser Welt mit der Wirkungskraft des Satans kommen wird, mit allerlei lügenhaftigen Kräften, also der Antichrist, Zeichen und Wunder, mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit. Römer 1 haben wir gelesen, die in Ungerechtigkeit die Wahrheit aufhalten, ja? Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, darum, dass sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben. Mit anderen Worten, sie hätten es gekonnt, aber sie stellten die Ungerechtigkeit gegen die Wahrheit und nahmen die Wahrheit nicht an und werden dadurch nicht selig. So steht es auf, dass sie selig würden, wenn sie sie doch angenommen hätten. Darum wird ihnen Gott auch kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben müssen. Das heißt, sie werden immer mehr in der Ungerechtigkeit zunehmen und darin verstricken. Sie können sich gar nicht mehr wehren, weil sie die Wahrheit ablehnen, die sie annehmen könnte. Darum müssen sie jetzt immer tiefer in die Ungerechtigkeit reinkommen. Und selbst wenn es ihnen, wie es in der Wüste dem Volk Israel geschehen ist, wie Gott gesagt hat, selbst wenn es ihnen ekelt vor dem, was sie tun müssen. Es ekelte ihnen dann vor der Speise. Gott sagt, ich gebe ihnen so lange Fleisch, bis es ihnen wieder rauskommt. Weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie von mir kriegen. Dann müssen sie einen Weg gehen, wo sie sich selbst vielleicht ausspeien müssen. Kräftige Irrtümer, sie müssen glauben der Lüge. Auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Nicht? Römer 1. Sie halten in Ungerechtigkeit die Wahrheit auf. Sie sind Aufhalter, Gegenhalter der Wahrheit. Und das ist ja nun ein Brief, der nicht in erster Linie an Menschen geschrieben ist in Rom, die noch nichts von Jesus gehört haben, sondern an Gläubige. Denn dieselben Gefahren lauern auch auf sie, dass sie, so wie die Gemeinde zu Laodicea, gerade zum Ende hin der Wahrheit widerstehen und sich wieder den ungerechten Dingen zukehren. Wir haben alles, wir brauchen dich nicht mehr, dein Segen ist nicht mehr so nötig. Wir haben uns etabliert. Die Wahrheit ist nämlich eine Person, das ist Jesus Christus, Johannes 14, Vers 6, die bezeugt, dass der Mensch gottesfern ist, sündig und deshalb erlösungsbedürftig. Und er braucht die Befreiung vom Tod. Das Heil für den Menschen, das von der Ungerechtigkeit niedergehalten wird, dringt bei den Menschen nicht durch, die in folgenden Wesenszügen leben und diesen dienen wollen. 2. Petrus 2, Vers 13. Da werden ganz einfache Dinge, im menschlichen Sinne einfache Dinge aufgezählt, aber diese einfachen Dinge, die eigentlich natürlichen Sachen in dieser Welt, können dazu führen, dass man die Gnade Gottes nicht in Anspruch nimmt und erlebt. 2. Petrus 2, Vers 13. Sie werden den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie achten für Wollust das zeitliche Wohlleben. Das zeitliche Wohlleben. Das heißt, das, was ich in der Zeit genießen kann, das wird Hauptinhalt. Die einfachen Dinge des täglichen Lebens. Das, was ich verdienen kann, was ich kaufen kann, was ich essen kann, was ich trinken kann, wie ich mit dem anderen Menschen leben kann. Die zeitlichen Genüsse. Aber diese sind Schandflecken und Laster. Sie prangen auch noch mit euren Almosen. Das ist der Widerstand gegen die Wahrheit. Sie achten für Volllust das zeitliche Leben. Die Genusssucht steht über der Gemeinschaft mit Gott. Im Psalm 50, Vers 1 aber heißt es, Gott ruft den Menschen von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Obwohl das alles so ist, hat Gott gesehen, ja, das ist in dem Menschen. Der ist fertig. Den kann ich eigentlich so, wie er ist, nicht gebrauchen und er kann sich auch nicht mehr verändern. Aber ich habe für ihn einen Weg und ich rufe ihn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Denn an meiner Hände Werk, so spricht der Herr, kann jeder erkennen, dass es einen Gott gibt und dass es mich gibt. Und ich lade ihn ein. Also jeden Tag aufs Neue geschieht das. Und wenn solche Worte, wie die Katastrophe im Golf von Mexiko, gesagt werden, das ist ein apokalyptisches Geschehen, dann wissen bei dem Ausdruck die Leute sofort, dass es einen Gott gibt. Denn diesen Begriff haben sie ja auch aus der Bibel gelesen. Muss es einen Gott geben? Und dann kommt natürlich die stereotype Frage, wie immer, warum lässt Gott das zu? Ja, das ist der Mensch, der klagt Gott an. Aber Gott lädt ihn ein, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, um sich beschenken zu lassen, aus seiner Trübsal herauszuholen lassen und Leben geben zu lassen. Im Psalm 66 heißt es zum Beispiel auch in Vers 5, kommt doch her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist mit seinem Tun unter den Menschenkindern. Und dann wird einiges aufgezählt, er wandelte das Meer ins Trockene, dass man zu Fuß durch das Wasser ging. Dort freuten wir uns sein, er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker, aber die Abtrünnigen werden sich nicht erhöhen können. Lobt unseren Gott, ihr Völker, lasst seinen Ruhm weit erschallen, schaut seiner Hände Werk. Die Existenz Gottes ist also jedem Menschen vorgestellt, auch den Atheisten. Es gibt ja in Wahrheit diesbezüglich keinen Atheisten, es gibt nur ungehorsame Leute, die mit Absicht Gott leugnen, mit Absicht. Ein Atheist im reinsten Sinne wäre der, der nicht weiß, dass es einen Gott gibt. Und das gibt es nicht. Weil Gott selber sagt, sie wissen es. Sie können es wissen und sie wissen es. Darum haben sie keine Entschuldigung, was sie auch aus sich machen wollen. Gott lädt aber ein. Er will nicht, dass der Mensch stirbt, dass er dem ewigen Tod verfällt, dass er weiter in der Sünde dieser Welt vegetiert, dass er weiter der Wollust dieser Welt lebt und darin zuschanden wird, sondern er lädt ihn ein. Weil Gott diese Vorgaben zur Erkenntnis der Wahrheit den Menschen darreicht, kann er sie auch neu von dem Menschen verlangen. Er kann also sagen, du musst an mich glauben, denn du weißt, dass ich da bin. Ich habe dafür gesorgt, dass du das weißt, und darum verlange ich von dir, spricht der Herr, dass du dich zu mir wendest. Ich sage bewusst das Wort verlangen. Gott lädt natürlich ein, aber er stellt den Anspruch, dass man ihm die Ehre gibt. Wer nicht an den Sohn glaubt, geht verloren. Ganz einfach. Ich lade alle ein. Ich verlange, dass ihr euren Schöpfer anerkennt. Wie es im Philipperbrief auch steht, dass sich alle Knie beugen müssen, alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Auch diejenigen, die verloren gehen, die müssen sagen, du bist wahrlich der Herr. Gott verlangt es, und er kann es verlangen, weil er den Menschen die Mitteilung gemacht hat, dass er da ist. In Jesaja 45, Vers 22 ruft er deswegen, wendet euch zu mir, so werdet ihr selig. Aller Welt enden. Aller. Also da wird keiner ausgespart. Denn ich bin Gott. Und keiner mehr. Das ist die Aufforderung. Wendet euch zu mir. Ich habe ein Anrecht darauf. Ich habe mich euch vorgestellt. Dann werdet ihr selig. alle bis ans Ende der Welt, denn ich bin Gott und sonst gibt es keinen. Diese Vorgabe der Erkenntnis finden wir auch bestätigt im Leben, zum Beispiel der Athener, daraus haben wir auch schon mal etwas gelesen aus der Apostelgeschichte 17, wo Paulus sie ja daran erinnert, auch an das, was die Philosophen ihnen dort schon gesagt haben. Da steht in Vers 27 und 28, Gott hat es so gemacht, dass sie den Herrn suchen sollen. Suchen sollen heißt ja, er muss sich offenbart haben, dass er auch zu finden ist. Ob sie ihn fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Es war eine offenkundige Wahrheit und Erkenntnis. Jetzt gebt diesem Gott die Ehre. Also Paulus setzte direkt voraus durch den Heiligen Geist, ihr wisst eigentlich Bescheid, dass es diesen Schöpfergott gibt. Und der lädt euch jetzt ein. Jetzt kommt auf seinen Weg, nämlich den Weg, den er in seinem Sohn Jesus Christus bereitet hat. Zuvor hatte er ihnen ja schon bescheinigt, eigentlich, ihr fürchtet die Götter. Also mit anderen Worten, ihr wisst, dass es da eine Obrigkeit gibt, unter der man sich aktiv beugen muss. Ohne diese Vorgabe Gottes zu dieser Erkenntnis wäre ja ein Suchen, so wie Paulus es hier gerade den Athenern gesagt hat, nach der himmlischen Gemeinschaft überhaupt nicht möglich. Etwas, was es nicht gibt, wovon ich weiß, das ist überhaupt nicht da, das werde ich auch nicht suchen. Und jede Einladung dazu, etwas zu suchen, was nicht da ist, ist töricht, ist dumm. Nur wenn ich weiß, da ist was, ich weiß bloß noch nicht, wo genau, dann fange ich an zu suchen. Und das setzt also wieder voraus, ich weiß, da ist etwas, was ich finden darf. Auch bezeugte Paulus den Athenern das von Gott geschenkte Suchen nach Leben durch die Tatsache, dass sie sogar bestimmte Dienste diesen Göttern verrichten. Also er sagt, eigentlich seid ihr ja schon auf der Suche, denn ihr versucht ja schon einen gewissen Dienst diesem Gott zu tun. Ihr habt nur noch nicht den richtigen Kontakt gefunden, aber bleibt in der Suche. Ihr werdet finden. Das Suchen hat Gott in die Wege geleitet und auch das Finden leitet er in die Wege, so der Mensch will. Und das kommt überein auch mit dem Wort in Philipper 2,13. Gott gibt das Wollen und er gibt auch das Vollbringen. Beides gibt er. Also auch selbst eine Suche des Menschen wäre zum Finden nicht möglich, wenn Gott nicht diese Gabe dafür gibt. Das Einzige ist, dass der Mensch sich weigern kann, er kann sich weigern zu suchen, er kann in Ungerechtigkeit diese Wahrheit aufhalten, er kann sich weigern, Gott zu finden. Aber dass er suchen kann und dass er finden kann, sind Vorgaben Gottes. Die Vorgabe Gottes zum Guten bedeutet aber noch nicht, den Gebrauch von dieser Vorgabe zu machen. Der Mensch kann ja wählen. Im Psalm 19, Vers 2 bis 4, spricht der Herr auch von dieser wunderbaren Vorgabe und sagt durch David, die Himmel erzählen. Sie erzählen die Ehre Gottes. Vorgabe. Die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Also deutlicher kann es ja gar nicht gesagt werden. Da merken wir dieses Drängen auch hier im Römerbrief. Mensch, du musst dich aufmachen. Du bist vor Gott schuldig. Du hast keine Entschuldigung. Du weißt, dass er da ist. Weigere dich nicht, sondern komm, komm zu ihm. Jesaja 40, Vers 26 fordert Gott auch auf in diesem Zusammenhang und sagt, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehle. Hebt eure Augen auf. Was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Wir können da sagen, kein Mensch hat also eine Entschuldigung vorzubringen, die aufzeigen würde, dass er nicht die Existenz Gottes des Schöpfers wahrnehmen konnte und erkennen konnte. Es wird immer wieder die Antwort Gottes lauten, du hast nicht gewollt. Du hast nicht gewollt. Also man muss gar nicht aus sich selbst heraus erkennen wollen, dass es einen Gott gibt, sondern Gott hat sich präsentiert. Man kann ihn nur noch ablehnen. Das soll hier deutlich machen, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Dadurch, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt und wahrnehmen will, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Manche sagen ja auch, ja, Gott ist in der Natur. Nun gut, Gottes Werke sind in der Natur. Und sie sagen in Wahrheit etwas, was dort stimmt. Das kann nur von Gott sein. Auch wenn sie jetzt sich dem Baum zum Gott ansehen, sie sind ja schließlich Menschen, dann braucht man sich vor dem Baum nicht beugen. Ist ja bloß Holz. Aber sie erkennen mit dieser Aussage, dass da etwas am Werke ist, was größer ist als der Mensch. Weil man sich aber vor dem, der die Natur geschaffen hat, nicht beugen will, schaut man nur die Natur an und macht da einfach Gott fest. Kein Mensch hat also eine Entschuldigung, wenn er die Existenz Gottes nicht anerkennen will. Gottes Zornes Gericht über die Sünde ist gerecht, ist aber in Jesus Christus gestillt worden für alle, die an ihn glauben. Der Ungläubige wird tiefer in das Wesen der Sünde verstrickt, weil er sich wieder besseres Wissen, und hier kann man wirklich auch dieses Wort ansetzen, wieder besseres Wissen gegen die Wahrheit stemmt. Gegen die Wahrheit stemmt. Über diese wird schlussendlich das gerechte Gericht hereinbrechen, wie ein aufgehaltener Strom. Davon spricht der lebendige Gott schon durch den Propheten Jesaja in Kapitel 59, aber auch an vielen anderen Stellen. Aber ich möchte mal diesen Stellen lesen, ab Vers 17. Denn Gott zieht Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock, als der, der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen wird. Ja, den Inseln wird er bezahlen, dass der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seine Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Also auf der einen Seite die Barmherzigkeit Gottes, dass er einlädt zur Versöhnung, aber wo diese wieder besseres Wissen nicht angenommen wird, kommt auch der Tag der Rache. Ihr habt sicher auch gelesen, die Sendung des Herrn Jesus in Nazareth. nämlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Was hat er denn dort zitiert? Jesaja 61. Ich lese das mal und halte da mal an, wo der Herr Jesus zunächst aufgehört hat. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, den zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Punkt. Da hat er aufgehört. Aber er geht weiter, der Satz, nach der Gnadenzeit und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten die Traurigen. Beides ist hier drin. Hier ist nicht nur die Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die einlädt, sondern auch, wenn man Gott nicht recht gibt und nicht darauf eingeht, ist auch der Tag der Rache da. Über das gottlose Wesen, wo die Ungerechtigkeit die Wahrheit aufhält. Gott offenbart sich allen Menschen als der Schöpfer und der Heiland, allen, die es zulassen. Denn sie sind alle Sünder, alle aus der Gemeinschaft mit Gott gefallen und sollen alle zum Ursprung des Lebens zurückfinden können, in Jesus Christus, unserem Herrn. Noch einmal lese ich die Verse im Römerbrief 1. Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten, denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbart. Denn Gott hat es ihnen offenbart, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben, weil sie wussten, dass ein Gott ist. Soweit zu diesen Versen, die ja auch sehr streng klingen, aber auch klingen müssen, damit auch die Verse der Barmherzigkeit Gottes viel wohltuender verlangt werden und ins Herz einziehen können.